Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-ran kreuz und quer durch Korea, unter anderem über eine Gedenkfeier in Japan zu den Zwangsarbeitern in der Sado-Mine. Eine Delegation aus Südkorea war jedoch nicht vor Ort. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir es wahr einmal. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Japan hält Gedenkfeier für Opfer der Zwangsarbeit in der Sado-Mine ab. Südkorea boykottierte Zeremonie. Laut ukrainischen Medien 500 nordkoreanische Soldaten bei Angriff mit Storm Shadow getötet. Russland warnt Südkorea vor Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine. Japan hat eine Gedenkfeier für Opfer der Zwangsarbeit in der Sado-Mine ausgerichtet. Die Zeremonie fand auf der Insel Sado in der Präfektur Niigata statt. Daran nahmen die parlamentarische Vizeministerin für auswärtige Angelegenheiten Akiko Ikuina, lokale Regierungsvertreter und Vertreter von Bürgerorganisationen teil. Ursprünglich sollten etwa 100 Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Aufgrund des Boykotts der südkoreanischen Delegation blieben jedoch rund 30 Plätze leer. Südkorea hat am Samstag beschlossen, keine Delegation zu schicken. Die südkoreanische Regierung und Hinterbliebene der Zwangsarbeiter der Sado-Mine veranstalteten stattdessen am Montag eine eigene Gedenkfeier. Hintergrund für die Absage war offenbar die Entscheidung der japanischen Regierung, Ikuina als Regierungsvertreterin zu der Veranstaltung zu schicken. Ikuina hatte 2022 den umstrittenen Yasukuni-Schrein besucht. An dem Schrein wird etwa 2,46 Millionen Kriegsgefallener gedacht, darunter auch 14 verurteilte Kriegsverbrecher der A-Klasse aus dem Zweiten Weltkrieg. Die japanische Regierung hat ihr Bedauern über die Entscheidung Südkoreas geäußert, an einer Gedenkzeremonie für alle in der Sado-Mine eingesetzten Arbeiter am gestrigen Sonntag nicht teilzunehmen. Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshimasa Hayashi sagt auf einer Pressekonferenz am Montag, er sei nicht in der Lage zu erklären, warum Südkorea nicht an der Gedenkfeier teilgenommen habe. Er finde es jedoch bedauerlich. Seine Äußerungen sind die ersten Bemerkungen eines japanischen Kabinettsmitglieds über die Entscheidung Seouls vor der Presse. Um Südkoreas Zustimmung für die Aufnahme der Sado-Mine in die UNESCO-Welterbeliste zu erhalten, hatte Japan versprochen, jährlich eine Zeremonie zum Gedenken an alle dort beschäftigten Arbeiter abzuhalten. Dort hatten zahlreiche Koreaner zur japanischen Kolonialzeit Zwangsarbeit verrichtet. Laut ukrainischen Medien sind 500 nordkoreanische Soldaten bei einem Angriff mit britischen Storm Shadow-Raketen getötet worden. Der Angriff habe sich am Mittwoch in der russischen Region Kursk ereignet, meldete RBC Ukraine am Sonntag unter Berufung auf das militärische Medienportal Global Defense Corporation. 500 nordkoreanische Soldaten seien getötet und 3 verwundet worden. Bei den Verwundeten handelt es sich um 2 Offiziere und eine Frau. Die Frau sei möglicherweise eine Dolmetscherin. Bei dem Angriff seien außerdem 18 Russen getötet und 33 weitere verwundet worden. Russland hat damit gedroht, gegen Südkoreas eventuelle Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine strikt vorzugehen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur TASS am Sonntag sprach der russische Vizeaußenminister Andrei Rudenko die Warnung in einem Interview aus. Seoul müsse erkennen, dass der mögliche Einsatz südkoreanischer Waffen zur Tötung russischer Bürger die Beziehungen zwischen beiden Ländern vollständig zerstören werde, sagte er. Russland werde auf jede Weise reagieren, die es für notwendig halte. Dass damit die Sicherheit Südkoreas selbst gestärkt würde, sei aber unwahrscheinlich, hieß es. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol hat auf einer Pressekonferenz am 7. November gesagt, dass er abhängig vom Ausmaß der Beteiligung der nordkoreanischen Streitkräfte an dem Krieg Waffenlieferungen an die Ukraine nicht ausschließen wolle. Laut einem britischen Kabinettsmitglied ist auch Südkorea ins Visier von Hackern geraten, die Verbindungen zum Kreml haben. Darauf weist der Kanzler des Herzogtums Lancaster, Pat McFadden, in seiner Rede für die NATO-Konferenz zur Cyberverteidigung hin. Den Redetext veröffentlichte McFadden bereits am Sonntag. Daraus zitierte die britische Zeitung The Guardian. Mit dem Kreml verbundene Gruppen inoffizieller Hacktivisten oder Hacker mit politischen und sozialen Zielen würden immer häufiger und raffinierter Angriffe auf der ganzen Welt verüben. Gruppen, die Verbindungen zur russischen Regierung aufwiesen, seien für mindestens 9 Cyberangriffe auf NATO-Staaten verantwortlich gewesen, heißt es. Kürzlich sei auch der indopazifische NATO-Partner Südkorea ins Visier genommen worden. Damit werde auf Südkoreas Überwachung der Stationierung nordkoreanischer Truppen in Kursk reagiert, heißt es weiter. Der Vorsitzende der oppositionellen Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, ist in erster Instanz vom Vorwurf der Anstiftung zum Meineid freigesprochen worden. Das Bezirksgericht Seoul-Zentral sprach am Montag Lee vom Vorwurf frei, einen Zeugen in einem Gerichtsprozess im Jahr 2019 zu einer Falschaussage gedrängt zu haben. Lee hatte damals wegen der angeblichen Verbreitung falscher Informationen vor Gericht gestanden. Denn er hat in einer Fernsehdebatte im Wahlkampf für den Gouverneursposten der Provinz Gyeonggi 2018 behauptet, dass er früher fälschlicherweise beschuldigt worden sei, sich als Staatsanwalt ausgegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft klagte Lee daraufhin im Oktober letzten Jahres wegen Verdachts auf die Anstiftung zum Meineid an. Der Oppositionspolitiker wurde kürzlich in einem anderen Prozess wegen Verstoßes gegen das Wahlgesetz zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Zum 14. Jahrestag des Bombardements der Insel Yeonpyeong durch Nordkorea hat das Kommando der südkoreanischen Marineinfanterie eine Zeremonie zum Gedenken an die Helden des Kampfes und zur Feier des Sieges abgehalten. Zu der Zeremonie auf dem Nationalfriedhof in Taejon am Samstag kamen Familien der Gefallenen und Soldaten, die damals an dem Gefecht beteiligt waren, und weitere Soldaten. Nordkorea hat am 23. November 2010 Artilleriegeschosse auf die grenznahe Insel Yeonpyeong im Westmeer abgefeuert. Darauf reagierte Südkorea mit einem Beschuss nordkoreanischen Gebiets. Auf südkoreanischer Seite wurden 2 Marineinfanteristen und 2 Zivilisten getötet. Südkorea will seine Unterstützung für ein Programm zur Bereitstellung von ukrainischem Getreide für arme Länder fortsetzen. Die Ukraine veranstaltete am Samstag den 3. internationalen Gipfel für Ernährungssicherheit. Die per Video zugeschaltete 2. Vizeaußenministerin Kang In-Son kündigte dabei an, dass Südkorea weitere 6 Millionen Dollar für die Initiative Grain from Ukraine zur Verfügung stellen wolle. Die Initiative wird vom UN-Ernährungsprogramm durchgeführt. Im Zuge des humanitären Hilfsprojekts sollen Staaten, in denen eine Nahrungsmittelknappheit herrscht, darunter Somalia und Jemen, Getreide aus der Ukraine erhalten. Südkorea hatte letztes Jahr 3 Millionen Dollar für die Initiative gezahlt, dieses Jahr 6 Millionen Dollar. Die Ukraine zählt zu den größten Getreideexporteuren der Welt. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2022 veranstaltete sie jährlich den internationalen Gipfel für Ernährungssicherheit. Im südkoreanischen Busan findet ab dem heutigen Montag die 5. Verhandlungsrunde über ein globales Abkommen zur Beendigung der Umweltverschmutzung durch Plastik statt. Die 5. Sitzung des zuständigen zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses findet bis Sonntag statt. Daran nehmen voraussichtlich etwa 4.000 Personen teil, darunter Regierungsdelegationen von etwa 170 UN-Mitgliedern, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Lobbyisten der Industrie. Angesichts der Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ländern über Streitpunkte wie die Regulierung der Kunststoffproduktion und ein Nutzungsverbot für bedenkliche Chemikalien ist noch ungewiss, ob eine Einigung gelingen kann. Die Europäische Union und lateinamerikanische Länder wollen ein starkes Abkommen durchsetzen. Demgegenüber lehnen kunststoffherstellende Länder und Ölstaaten Regulierungen ab und wollen den Fokus auf eine Erhöhung der Recyclingquote legen. Sollte der Abschluss des Plastikabkommens dennoch gelingen, wäre es das größte internationale Umweltabkommen seit dem UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag hören Sie in es war einmal die Geschichte vom Faulpelz, der sich in eine Kuh verwandelte. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören die Erzählung Das Dachzimmer in meinem Herzen von Park Sang-woo vor. Am Mittwoch geht es in Schritte zur Wiedervereinigung um das Thema Energie und Wintervorbereitung in Nordkorea. Am Donnerstag erfahren Sie in Musik verbindet mehr über die Panzo, die Sängerin An Suk-sung. Am Freitag haben wir unsere Sondersendung zum Hangul-Tag von 2021 im Programm Koreanisch, das von Herzen kommt. Am Samstag und Sonntag hören Sie unsere Popmusiksendung Unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Liebe Hörerinnen und Hörer, aus Seoul begrüßt Sie Kang Kyung-ha wieder ganz herzlich zu Kreuz und Quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe berichten wir als erstes darüber, dass in Sado in Japan eine Sado-Minen-Gedenkfeier veranstaltet wurde. In den Minen mussten Koreaner zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft Zwangsarbeit leisten. Ursprünglich sollten Hinterbliebene der koreanischen Opfer der Zwangsarbeit sowie koreanische Regierungsvertreter daran teilnehmen. Südkorea hatte jedoch einen Tag davor entschieden, keine Vertreter zu der Veranstaltung zu schicken. Im Anschluss daran hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil erfahren Sie mehr über das Winterfestival Seoul Winterfesta. Zum Schluss hören Sie die Kinderliederecke mit Kim Hee-sung. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Uzi singt Willst du meine Sonne werden?
Oh,
Auf der Insel Sado in der japanischen Präfektur Niigata hat gestern eine Sado-Minen-Gedenkfeier stattgefunden. In den Sado-Minen mussten Koreaner zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft unter grausamsten Bedingungen Zwangsarbeit leisten. An der Zeremonie nahmen rund 60 japanische Regierungsvertreter und Vertreter von Bürgerorganisationen teil. Ursprünglich sollten auch Hinterbliebene der koreanischen Opfer der Zwangsarbeit sowie Vertreter der koreanischen Regierung an der Gedenkfeier teilnehmen. Südkorea hatte jedoch einen Tag davor beschlossen, keine Delegation zu schicken. Hintergrund für die Absage war offenbar die Entscheidung der japanischen Regierung, die parlamentarische Vizeministerin für Auswärtige Angelegenheiten Akiko Ikuina als Regierungsvertreterin zu der Veranstaltung zu schicken. Ikuina hatte 2022 den umstrittenen Yasukuni-Schrein besucht. An dem Schrein wird etwa 2,46 Millionen Kriegsgefallener gedacht, darunter auch 14 verurteilte Kriegsverbrecher der A-Klasse aus dem Zweiten Weltkrieg. Zudem war die koreanische Regierung anscheinend zu dem Urteil gekommen, dass die Gedenkfeier mit den geplanten Inhalten nicht dem eigentlichen Zweck entsprechen würde, der koreanischen Opfer der Zwangsarbeit zu gedenken. Obwohl die Zeremonie den Namen einer Gedenkfeier trug, war der Charakter deutlich von der Vorstellung geprägt, den Wert der Sado-Minen hervorzuheben und deren UNESCO-Welterbeaufnahme zu feiern. Es gab keinen Raum für eine Reflexion über Zwangsarbeit oder eine Entschuldigung gegenüber den Opfern der Zwangsarbeit. Die japanische Regierungsvertreterin Akiko Ikuina betonte in ihrer Ansprache den Wert der Sado-Minen und sprach über die Hingabe der Vorfahren, die solche glänzenden Erfolge erzielt haben, wobei sie die harte Arbeit der Arbeiter von der koreanischen Halbinsel unter extremen Bedingungen als ein Beispiel anführte. Ihre Bemerkung, dass Arbeiter von der koreanischen Halbinsel während der 1940er Jahre auf der Grundlage der Arbeitspolitik im Krieg nach Japan kamen, wurde als eine Leugnung der Zwangsarbeit interpretiert. Auf die Frage eines südkoreanischen Journalisten, ob er glaube, dass es während der Gedenkfeier eine Entschuldigung für die Opfer der Zwangsarbeit gegeben habe, antwortete der Bürgermeister von Sado Watanabe, dass dies ein Thema sei, das zwischen den Regierungen beider Länder diskutiert werden müsse. Die Hinterbliebenen der Opfer der Zwangsarbeit besuchten an dem Tag das Aikawa Heimatmuseum in der Nähe des Veranstaltungsortes der Gedenkfeier und besichtigten es etwa 10 Minuten lang. Sie zeigten besonderes Interesse an den Ausstellungsstücken, auf denen die Namen von Familienmitgliedern zu sehen waren, die in den Sado-Minen gearbeitet hatten. Es schien, als ob sie sich an die grausamen Bedingungen der damaligen Zeit erinnerten. Anstatt an der von Japan organisierten Gedenkfeier teilzunehmen, hielt die südkoreanische Regierung am Montagmorgen eine separate Gedenkfeier auf dem Gelände des ehemaligen koreanischen Arbeiterheims in den Sado-Minen ab. Das südkoreanische Außenministerium erklärte, dass die Durchführung einer eigenen Gedenkveranstaltung ein Ausdruck des festen Willens der südkoreanischen Regierung sei, keine Kompromisse mit Japan in Bezug auf die Vergangenheit einzugehen. Die Gedenkfeier wurde im Beisein von 9 südkoreanischen Hinterbliebenen und Park Chol-hee, dem südkoreanischen Botschafter in Japan, abgehalten. Die Veranstaltung bestand aus dem Vorlesen einer Gedenkrede für die Zwangsarbeiter, einer Schweigeminute und der Niederlegung von Blumen. Die Sado-Minen waren in der Edo-Zeit für ihren Goldabbau bekannt, wurden jedoch während des Pazifikkriegs hauptsächlich als Quelle für Kriegsmaterialien wie Kupfer genutzt. In dieser Zeit mussten etwa 1500 Koreaner unter harten Bedingungen Zwangsarbeit leisten, wie in japanischen Quellen dokumentiert wird. Die südkoreanische Regierung war ursprünglich gegen die Aufnahme der Sado-Minen in die Welterbeliste. Erst nachdem Japan versprochen hatte, einen Ausstellungsraum mit der gesamten Geschichte der Minen einschließlich der Zwangsarbeit einzurichten, hatte Südkorea der Aufnahme zugestimmt. Auch wurde vereinbart, jedes Jahr eine Gedenkfeier für die Opfer der Zwangsarbeit zu veranstalten. In den Ausstellungsräumen findet jedoch der Umstand, dass Südkoreaner zur Zwangsarbeit mobilisiert wurden, keine Erwähnung. auch dass bei der Gedenkfeier eine Entschuldigung und Gedenken an die Zwangsarbeit ausgelassen wurde, könnte dazu führen, dass Kontroversen um die Minen und die Vergangenheitsgeschichte wieder auflodern. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit im Studio ist Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Das Zentrum für Sportethik ist zu dem Schluss gekommen, dass Song Mong-ju, der Präsident des koreanischen Fußballverbands, im Prozess der Auswahl von Hong Myung-bo als Cheftrainer der Fußballnationalmannschaft seine Aufgaben als Verbandschef vernachlässigt habe. Daher sei eine Disziplinarmaßnahme gegen ihn angemessen. Yonhap News berichtete über den Beschluss des Gremiums, beim Ministerium für Kultur, Sport und Fremdenverkehr eine Disziplinarmaßnahme zu beantragen.
Das Ethikzentrum hatte nach der Ernennung von Trainer Hong im Juli mit der Untersuchung begonnen. Es kam zu dem Schluss, dass das Verhalten von Song Mong-ju eine Beschäftigung des Fairness-Ausschusses mit Disziplinarmaßnahmen rechtfertige. Dies betreffe insbesondere eine Dienstpflichtverletzung. Es wurde festgestellt, dass Chong als Präsident die Pflicht hatte, die Einhaltung der Vorschriften durch die Verbandsmitarbeiter zu überwachen, diese aber vernachlässigte.
Das Zentrum für Ethik sieht das Problem somit konkret darin, dass Chong das willkürliche Vorgehen des stellvertretenden Verbandschefs Kim Jong-bae nach dem plötzlichen Rücktritt des ehemaligen Vorsitzenden des Leistungsausschusses Chong Hae-song durchgehen ließ. Song hatte seit Februar bei der Auswahl des neuen Cheftrainers die Federführung und war nach der Auswahl von 3 endgültigen Kandidaten im Juni überraschend zurückgetreten.
Das Ethikzentrum stellte fest, dass Kims Entscheidung ohne Vorstandssitzung zu dem Thema, dem technischen Direktor Im Seng die Auswahl des Cheftrainers zu überlassen, falsch war. Es habe sich nämlich um eine unrechtmäßige Verwaltungshandlung ohne gesetzliche Grundlage gehandelt. Damit wurde nicht nur Chong Mong-jus Vorgehen, sondern auch das von Kim als Machtmissbrauch eingestuft.
Es stellt sich nun die Frage, ob Song Mong-ju angesichts der aktuellen Umstände eine 4. Amtszeit als Präsident des koreanischen Fußballverbands anstreben wird. Wenn er erneut antreten will, muss er spätestens am 2. Dezember seine Kandidatur anmelden. Den Regelungen des Fußballverbands zufolge muss der amtierende Präsident 50 Tage vor dem Ende seiner Amtszeit eine Absichtserklärung zu der Kandidatur einreichen und seine Arbeit ruhen lassen.
Bis zur Veröffentlichung der Gesamtergebnisse der Prüfung durch das Ministerium für Kultur, Sport und Fremdenverkehr war mit einer erneuten Kandidaturchance eigentlich festgerechnet worden. Die Situation hat sich aber geändert. Es gibt Spekulationen, dass Chong auf eine erneute Kandidatur verzichtet und ein anderer Kandidat auf den Plan tritt.
Nun zur nächsten Meldung. An Se-young, Goldmedaillistin der Olympischen Spiele in Paris im Badminton-Einzel der Frauen, hat es beim internationalen Turnier in China ohne Schwierigkeiten an die Spitze geschafft.
Die 22-Jährige gewann gestern am Sonntag das Damen-Einzelfinale der BWF World Tour Super 750 China Masters in Shenzhen, nachdem sie die Chinesin Gao Fangjie im Finale mit 2:0 geschlagen hatte. Mit ihrer typischen nahezu fehlerfreien Abwehrtechnik erzwang sie immer wieder Fehler von Gao Fangjie und gewann den ersten Satz mit 21:12. Im zweiten Satz führte sie zwischenzeitlich mit 19:6 und siegte am Ende deutlich.
Die China Masters waren das 2. internationale Turnier, an dem An nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen hatte. Nach etwa 2 Monaten Pause nach Olympia hatte sie ihre Rückkehr mit der Teilnahme an den Denmark Open angekündigt. Mit dem 2. Platz bei den Denmark Open bewies sie gleich, dass sie weiterhin in Topform ist. Allerdings machen ihr Probleme am Knie und Fußgelenk weiterhin zu schaffen. An Se-young nahm daher an den Japan Masters nicht teil, um ihrem Körper noch einmal etwas Erholung zu gönnen. Und hier die letzte Meldung für heute. Taiwan ist als Sieger des internationalen Baseballturniers der besten 12 Nationen Premier 12 hervorgegangen.
Damit endete beim Finalgegner Japan, der derzeit den 1. Platz im weltweiten Baseball-Ranking belegt, eine Serie von 27 Siegen bei internationalen Turnieren. Die japanische Mannschaft unter Trainer Hirokazu Ibata verlor am Sonntag im Finale der Premier 12 im Tokio-Dom gegen Taiwan mit 0-4. Trotz seiner makellosen Bilanz von 8 Siegen in diesem Turnier reicht es im Finale nicht zum ganz großen Triumph. Damit riss auch die eindrucksvolle Serie von 27 Siegen bei internationalen Wettbewerben, an denen Profispieler teilnehmen.
Bei den japanischen Spielern saß der Frust tief. Die Niederlage konnten sie nur schwer akzeptieren. Hiroto Takahashi, in den beiden Auftaktspielen, darunter auch gegen Südkorea noch der große Held, riss sich nach der Siegerehrung seine Silbermedaille gleich wieder vom Hals. Er spiele nicht, um Zweiter zu werden, hat er gesagt. Die Mannschaft habe ungeschlagen den Turniersieg holen wollen. Weil man es nicht bis zum Ende geschafft habe, könne er die Medaille nicht weitertragen. Aber er zollte den Gegner auch Anerkennung. In den entscheidenden Momenten habe er gespürt, dass Taiwan stark sei. Das sei allerdings auch frustrierend gewesen.
Während Japan in Schockstarre war, herrschte in Taiwan eine ausgelassene Stimmung. Taiwan konnte Japan erstmals seit dem Halbfinale der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona wieder bezwingen. Außerdem wurde erstmals seit 32 Jahren wieder ein großes internationales Turnier gewonnen. Und es war das erste Mal, dass Taiwan ein internationales Turnier gewinnen konnte, bei dem es keine Altersbeschränkung gab.
Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Das Winterfestival Seoul Winter Festa wird auch in diesem Jahr veranstaltet. Es werden verschiedene Veranstaltungen rund um bedeutende Wahrzeichen Seouls wie Gwanghwamun, Cheonggyecheon und Dongdaemun Design Plaza DDP angeboten, die zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse bieten. Die Stadt Seoul kündigte an, dass vom 13. Dezember bis zum 5. Januar das größte Winterfestival Koreas, das 2024 Seoul Winterfesta, stattfinden werde. Prächtige Medienkunst und künstlerische Lichtskulpturen schmücken verschiedene Orte in der Innenstadt und am letzten Tag des Jahres wird beim Glockenschlagen am Bo-Shin-gak die Mitternachtssonne mit einem Durchmesser von 30 Metern aufgehen. Die erste Ausgabe des Festivals im letzten Jahr zog 7,4 Millionen Besucher an und sorgte für großes Interesse. In diesem Jahr wird die Veranstaltung unter der Leitung von Yang Jong-un stattfinden. Yang, der ursprünglich aus dem Theaterbereich kommt, ist ein Experte für die Inszenierung von Winterfestivals und war unter anderem der Gesamtregisseur der Eröffnungs- und Abschlusszeremonien der Olympischen Winterjugendspiele 2024 in Gangwon und künstlerischer Leiter der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Das Thema dieses Jahres lautet »Das Licht des Herzens, das in Seoul erstrahlt, Seoul Prism«. Der Fokus liegt darauf, die 6 Orte des Festes mit den einzigartigen Farben und Lichtern von Seoul zu schmücken. Die Räume werden mit Medienkunst, Lichtskulpturen, Laternen und verschiedenen Lichtinstallationen dekoriert, um das Seoul von damals und heute zu zeigen. Auch Kunst und Technologie sowie Stadtlandschaft und Natur fließen dabei mit ein. Das Festival beginnt am 13. Dezember um 18 Uhr mit der gleichzeitigen Beleuchtung der Umgebung des Gwanghwamun-Tors und des Flusses Cheonggyecheon. Die Eröffnungszeremonie findet an einem speziell gestalteten Ort statt, der das Gwanghwamun Wolde in Form einer Arena darstellt. Wolde ist eine Plattform vor dem Gwanghwamun-Tor, auf der sich früher der König bewegte und die nach 100 Jahren restauriert wurde. Während des Festivals verwandeln sich Gwanghwamun und DDP in Bühnen für Medienkunst. Am Seoul Light Gwanghwamun nehmen zahlreiche internationale Künstler teil. Das Seoul Light DDP zeigt 5 Werke, darunter eines des französischen Künstlers Jean Julien in einem Omnibusformat. Auf dem Gwanghwamun-Platz wird rund um einen 14 Meter hohen Weihnachtsbaum ein Gwanghwamun-Markt nach dem Konzept eines Weihnachtsdorfes errichtet. Es wird auch eine spezielle Ausstellung zur 2. Staffel von Squid Game geben und am 21. Dezember wird eine große Parade mit 500 Teilnehmern von Seoul Plaza bis zum Gwanghwamun-Tor stattfinden. Am Tonggaezeon wird das Seoul Laternenfestival zu sehen sein. Unter dem Thema Seoul Lantern wird eine Ausstellung inszeniert, die sowohl traditionelle als auch moderne Spiele umfasst. Auf dem Seoul Plaza wird eine Eislaufbahn unter dem Thema Seoul der kommende Winter eröffnet. Der Ort soll in einer Weise gestaltet werden, dass die nostalgische Atmosphäre früherer Eislauf- und Kreiselspiele am Hanfluss nachempfunden werden kann. Der Höhepunkt des Festivals, die Silvester-Countdown- und Glockenschlagzeremonien, finden am 31. Dezember ab 23.35 Uhr am Pushingang statt. Vor und nach dem Countdown gibt es Konzerte mit koreanischer Musik und internationalen Künstlern, und mit dem Glockenschlag wird die Mitternachtssonne mit einem Durchmesser von 30 Metern am Pushingak aufgehen. Gleichzeitig wird ein spektakuläres Lichtspiel aus 15.000 Handgelenk-LED-Armbändern, die von Bürgern und Touristen getragen werden, ein Bild aus 15.000 Lichtern erzeugen. Auch im Tungdimun Design Plaza wird ein spezielles Neujahrsereignis für die MZ-Generation stattfinden. Laser und Lichter werden das DDP in prächtige Farben tauchen und eine spektakuläre Kombination aus Klang und Feuerwerk wird die Countdown-Zeremonie begleiten. Auch diesmal wird Seoul Winterfesta mit der Veranstaltung SeoulCon gekoppelt. SeoulCon ist eine Messe, die von globalen Influencern geleitet wird und den Lebensstil Seouls einschließlich K-Pop, K-Beauty und K-Fashion weltweit bekannt macht. Die Veranstaltung findet vom 28. Dezember bis zum 1. Januar im DDP statt. Geplant sind verschiedene Programme wie K-Pop-Auftritte, ein Street-Fashion-Markt und ein E-Sports-Festival. Yang Jong-un sagte, er hoffe, dass die Bürger, die das Festival besuchen, das spektakuläre Lichtermeer in der Innenstadt genießen und ein besonderes Jahresende erleben, sowie ein neues Jahr voller Hoffnungen begrüßen werden.
Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Kinderlieder-Ecke. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Isu. Im Jahr 2024, dem 100. Jahr der Entstehung rein koreanischer Kinderlieder, wird in Korea noch ein weiteres besonderes Jubiläum gefeiert. Es ist der 125. Geburtstag von Bang Jong-hwan, dem Pionier für Kinderrechte in Korea. Bang rief 1922 den koreanischen Kindertag ins Leben, prägte das koreanische Wort Orini für Kinder und verteidigte mit der Erklärung zur Befreiung der Kinder lautstark die Rechte der Jüngsten. Sein Engagement inspirierte auch viele koreanische Musiker, eigene Lieder speziell für Kinder zu schreiben. Zu Ehren seines 125. Geburtstags fand vom 8. bis 11. November in Suwon, südlich von Seoul, eine internationale Fachtagung statt. Diese nach ihm benannte Konferenz war eine würdige Hommage an sein Lebenswerk. Wissenschaftler und Kulturschaffende aus über 20 Ländern kamen zusammen, um über Kinderrechte und Kinderkultur zu diskutieren. Ein ganz besonderes Highlight war das Forum über die gemeinsamen Ideale von Bang Jong-hwan und dem polnischen Kinderbuchautor sowie Kinderarzt Janusz Korczak. Das Thema des Forums war inspiriert von einem der berühmtesten Bücher Korczaks, Wie man ein Kind lieben soll. Bang und Korczak kämpften unter den harten Bedingungen des Imperialismus für die Rechte der Kinder. Ihre Visionen, Bangs Kinderland und Korczaks Kinderrepublik, verfolgten ein gemeinsames Ziel. Eine Welt, in der Kinder frei und selbstbestimmt leben können. Sie sahen Kinder nicht als Besitztümer der Erwachsenen, sondern als eigenständige und würdige Individuen. Die Veranstaltung bot darüber hinaus ein buntes Programm zum 100-jährigen Jubiläum der koreanischen Kinderlieder. Es wurde die Geschichte der koreanischen Kinderlieder vorgestellt, außerdem gab es Gesprächsrunden mit Autoren, Kunstworkshops, Ausstellungen und kulturelle Aufführungen. Der krönende Abschluss war die feierliche Zeremonie, bei der alle gemeinsam koreanische Kinderlieder sangen, ein Moment voller Freude und Zusammenhalt. Im Geist von Bang Jong-hwan setzen sich auch heute noch viele Menschen für das Wohl der Kinder ein. Einer von ihnen ist Yu Jong-sil. Er war über viele Jahre Grundschullehrer und schrieb zusammen mit seinen Schülern Kinderlieder. Heute möchte ich Ihnen ein besonderes Lied von ihm vorstellen. Subsogul Koroyo. Lasst uns durch den Wald spazieren, das 1986 die Goldmedaille beim Kinderliederwettbewerb des Senders MBC gewann. Dieses Lied lädt uns ein, die lebendige Atmosphäre des Waldes mit allen Sinnen zu erleben. Ich stelle Ihnen den Text vor. Lasst uns durch den Wald spazieren, auf dem Weg, wo die Bergvögel flüstern. Lasst uns durch den Wald spazieren, auf dem Weg, wo der Blumenduft sanft in der Luft liegt. Auf dem Weg, wo die Sonne ruht, bevor sie weiterzieht. Auf dem Weg, wo Eichhörnchen hin und her huschen. Mit freudestrahlenden Gesichtern gehen wir alle zusammen durch den Wald. Und jetzt hören wir Lasst uns durch den Wald spazieren, getextet von Yu Jong-sil, komponiert von Chong Yeon-taek. Es singen 12 Schülerinnen von der Myeonghak-Grundschule in der Stadt Anyang, an der Chong Yeon-taek unterrichtet hat.
Das war's auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Nonstop gesungen von Oh My Girl verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ever good, 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 ever good
Alltagskoreanisch. 안녕하세요. 영민 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Aus dem Familiendrama All About My Mom werden wir uns dieses Mal den folgenden Dialog anschauen.
몇 시에 끝나? 오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
됐네요. 나 몇 시에 끝날지 몰라.
에이, 밤 12시까지라도 기다릴게. 어? 어?
아, 그러지 마, 오빠. 나 부담스러워.
상혁 ist ein Schulfreund von Hyungju. Seine Schwester Chine ist in seiner Schulzeit seine erste Liebe gewesen und als er sie nach mehreren Jahren wieder sieht, verliebt er sich erneut in sie. Er versucht also alles Mögliche, um ihr zu gefallen. In dieser Szene spricht er gerade mit Tine am Telefon und erkundigt sich bei ihr, wann sie Feierabend macht. 몇 시에 끝나? Ich wiederhole. 몇 시에 끝나? Auf Deutsch, wann bist du fertig? Er möchte sie nämlich zum Essen einladen und erklärt sich gerne dazu bereit, zu warten, bis sie fertig ist.
오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
Noch einmal.
오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
Auf Deutsch, ich warte so lange und kaufe dir was Leckeres. Doch Tine möchte nicht, dass Hanyok seine kostbare Zeit für sie opfert und lehnt seine Einladung ab mit
됐네요.
Noch einmal.
됐네요.
Hierfür schon gut. Ihre Begründung schiebt sie gleich hinterher.
나 몇 시에 끝날지 몰라.
Noch einmal.
나 몇 시에 끝날지 몰라.
Auf Deutsch, ich weiß nicht, wann ich fertig sein werde. Hören Sie sich an dieser Stelle noch einmal das ganze Gespräch an.
몇 시에 끝나? 오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
됐네요. 나 몇 시에 끝날지 몰라.
에이, 밤 12시까지라도 기다릴게. 어? 어?
아, 그러지 마, 오빠. 나 부담스러워.
Doch Sang-hyuk will auf keinen Fall locker lassen und erwidert darauf eifrig,
밤 12시까지라도 기다릴게.
어? 어? Noch einmal.
밤 12시까지라도 기다릴게.
어? 어? Auf Deutsch, wenn es sein muss, werde ich auch bis Mitternacht warten. Ja? Ja? Tine bleibt aber standhaft und lehnt sein Angebot noch einmal ab mit den Worten
그러지 마, 오빠.
Noch einmal.
그러지 마, 오빠.
Für tu das nicht, Sang-hyuk. Sie möchte nicht, dass er sich wegen ihr unnötige Mühe macht. Seine Hartnäckigkeit und übertriebene Freundlichkeit bereiten ihr deshalb nur Unbehagen. So fügt sie noch vorsichtig hinzu,
나 부담스러워.
Noch einmal,
나 부담스러워.
Auf Deutsch, das bereitet mir Unbehagen. Das ist unser Ausdruck der Woche, mit dem wir uns noch weiter beschäftigen werden. Hören Sie zum Schluss noch einmal in die ganze Szene rein.
몇 시에 끝나? 오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
됐네요. 나 몇 시에 끝날지 몰라.
에이, 밤 12시까지라도 기다릴게. 어? 어?
아, 그러지 마, 오빠. 나 부담스러워.
das Video zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
War einmal. Der Faulpelz, der sich in eine Kuh verwandelte. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte ein Junge namens Tori zusammen mit seiner Mutter.
Schläfst du immer noch? Es ist schon Mittag, steh auf!
schalt ihn seine Mutter. Doch Tori rührte sich nicht, gab nicht einmal eine Antwort und schlief einfach weiter. Was denn, bist du immer noch nicht aufgestanden? Nein, er war immer noch nicht aufgestanden. Er war ein Faulpelz ohne Gleichen. Nun steh schon auf und iss! Als Tori etwas von Essen hörte, öffnete er ein Auge. Essen tat er für sein Leben gern. Doch eigens dafür aufzustehen, widerstrebte ihm doch sehr. Nach einer Weile entschied er sich, zum Tisch hinüber zu kriechen und im Liegen zu essen. Wenn du so im Liegen isst, verwandelst du dich noch in eine Kuh, schimpfte seine Mutter. Da erst bequemte Dori sich zu einer Antwort. Das wäre nicht das Schlechteste. Dann könnte ich immer gemütlich im Liegen essen. Seine Mutter war sprachlos. Wenn du aufgegessen hast, steh auf und hilf mir bei der Feldarbeit, sagte seine Mutter. Tori tat, als hörte er sie nicht. Arbeit war nicht gerade seine Sache. Na gut, dann sag, was du tun willst, meinte seine Mutter. Willst du mir bei der Arbeit helfen oder die Kuh hüten? Ich werde die Kuh hüten, war Toris Antwort. Widerwillig machte er sich auf zum Kuhstall. Dann führte er die Kuh auf die Weide. So eine verdammte Plackerei, schimpfte er bei sich. Er setzte sich unter einen Baum und sah der Kuh neidisch beim Grasen zu. Die hat's gut, sagte er bei sich. Nicht arbeiten und immer nur fressen. Da kam ein alter Mann des Wegs. Er hatte gehört, was Tori gesagt hatte und meinte, »Was denn, Junge, bist du neidisch auf diese Kuh?« »Aber ja«, antwortete Dori, »wie schön wäre es, wenn ich eine Kuh werden könnte. Dann müsste ich mir auch nicht den ganzen Tag das Genörgel meiner Mutter anhören.« Da sah er, dass der Alte eine Maske in der Hand trug. »Willst du die hier mal aufsetzen?« fragte der Alte und reichte ihm die Maske. »Die sieht ja wie ein Kuhkopf aus«, sagte Dori. »Ja, ganz recht. Vielleicht wird sie dir helfen, deinen Wunsch zu erfüllen.« Kaum hatte Tori die Maske aufgesetzt, da begann es zu blitzen und zu donnern. Und da stand Tori. Er war eine Kuh geworden. »Nehmt mir die Maske ab, so helft mir doch«, rief Tori verzweifelt. Doch alles, was man hörte, war ein lautes »So, dein Wunsch ist erfüllt«, sagte der Alte. »Komm nun, wir gehen zum Markt.« Und der Alte führte Dori zum Markt. »Hier, ein großer, kräftiger Ochse, ein gutes Arbeitstier«, rief der Alte und verkaufte Dori an einen Bauern. Dann schärfte er dem Bauern ein, »Eines allerdings darfst du niemals tun. Diese Kuh verträgt keinen Rettich. Du darfst die Kuh niemals mit Rettich füttern.« In der Zwischenzeit war Toris Mutter von der Feldarbeit nach Hause zurückgekehrt. »Wo ist denn der Junge bloß?« wunderte sie sich. »Sicher ist er noch bei der Kuh auf der Wiese.« Sie beschloss, ein kleines Nickerchen zu halten, bis er heimkäme, und schlief sogleich ein. Als sie erwachte, war es bereits Morgen. Erschrocken blickte sie sich um, aber der Junge war immer noch nicht da. Voller Sorge lief sie hinaus, um ihn zu suchen. Da sah sie die Kuh auf der Weide stehen, an einen Baum angebunden. Tori jedoch war nirgends zu sehen. »Tori, wo bist du?« rief die Mutter und suchte jeden Winkel des Dorfes nach ihm ab. Doch wie war es Tori inzwischen ergangen? Der Bauer weckte ihn noch, bevor die Sonne aufging. »Auf, zur Arbeit, wir haben heute viel zu tun.« Bitte lasst mich gehen. Ich bin ein Junge aus dem Nachbardorf. Dori flehte darum, nach Hause gehen zu dürfen. Doch für den Bauern klangen seine Worte nur wie ein lautes Mmm. Vorwärts, Ochse, vorwärts!
Den ganzen Tag lang musste Dori das Feld pflügen.
So lasst mich doch wenigstens kurz ausruhen, flehte er. Doch der Bauer verstand ihn nicht und sah nur, dass das Tier nicht spurte. So ein fauler Ochse, rief der Bauer. Doris Mutter suchte überall, doch sie konnte Dori nicht finden. Da kam sie an dem Feld vorbei, auf dem Dori, in eine Kuh verwandelt, den Pflug zog. Sie fragte den Bauern, ob er nicht zufällig ihren Sohn gesehen habe. Er ist groß gewachsen und hat ein hübsches Gesicht, fügte sie hinzu. Dori sah seine Mutter und rief, Mutter, hier bin ich! Doch alles, was sie sah, war eine muhende Kuh. Was ist bloß mit dem Ochsen los? Wunderte sich der Bauer und trieb das Tier mit der Peitsche an. Die Mutter seufzte und wandte sich, um weiterzusuchen. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, dass ihr Sohn Dori in diesem Augenblick neben ihr stand. Mutter, geh nicht, hier bin ich doch. An diesem Abend war Dori so erschöpft, dass er am liebsten einfach gestorben wäre. Ich dachte, eine Kuh würde den ganzen Tag nur auf der faulen Haut liegen. Warum muss ich so viel arbeiten? Dachte er sich. Da fiel ihm seine Mutter ein, die so verzweifelt nach ihm suchte. Nun tat es ihm unendlich leid, dass er so undankbar gewesen war und dass seine Mutter seinetwegen nun so großen Kummer durchlitt. Und bei dem Gedanken an seine arme Mutter fand er in dieser Nacht keinen Schlaf. Am nächsten Morgen brachte ihm der Bauer das Futter. Friss, damit du heute hart arbeiten kannst, sagte der Bauer. Und auch an diesem Tag musste er wieder schwer schuften, auch am nächsten und auch am übernächsten. Der ganze Körper tat ihm weh und nachts fand er keinen Schlaf. Meine arme Mutter, ihr muss es ähnlich gehen wie mir jetzt. Nie habe ich ihr geholfen, dachte er und weinte bitterlich. Wenn ich doch nur wieder ein Mensch werden könnte, dann würde ich meiner Mutter helfen und ein guter Sohn werden. Und wieder wurde es Morgen, und wieder ging es an die Arbeit. Der Bauer zog ihn aufs Feld und Dori blieb nichts anderes übrig, als zu folgen. Doch da sah er von fern ein Beet mit Rettichen. Oh, ein Rettichfeld! Wie gern habe ich doch früher den Rettich gegessen, den meine Mutter zubereitet hat, dachte Dori. In diesem Augenblick fiel ihm plötzlich ein, was der alte Mann zum Bauern gesagt hatte. Eines allerdings darfst du niemals tun. Du darfst die Kuh niemals mit Rettich füttern. Diese Kuh verträgt keinen Rettich. Mit aller Kraft rannte Dori auf das Rettichbeet zu. Er dachte, so faul wie er gewesen sei, habe er nun eine gerechte Bestrafung verdient. Mit dem Huf schürfte er in der Erde, grub einen Rettich aus und biss hinein. Es donnerte und blitzte und... Siehe da! Dori stand da und hatte sich in einen Menschen zurückverwandelt. Ich bin wieder ein Mensch, rief er. Und dann rannte er nach Hause wo seine Mutter auf ihn wartete. »Mutter, Mutter, ich bin es, ich bin wieder da«, rief er. Seine Mutter aber, die gerade auf das Feld gehen wollte, war tief erstaunt. »Todi, mein Todi, bist du es auch ganz gewiss? Oh ja, Mutter, ich bin es. Mutter, es tut mir alles so leid.« Und dann umarmten sie sich und weinten vor Freude. »Todi, nun komm, gewiss hast du großen Hunger«, sagte seine Mutter. »Ich habe alles vorbereitet für deine Heimkehr.« Todi war tief gerührt. »Danke, Mutter«, sagte er. Und dann aßen sie gemeinsam das Essen, das die Mutter für Todis Heimkehr vorbereitet hatte. Nach dem Essen sagte Todi, »Mutter, nun ruh dich aus. Ich werde aufs Feld gehen und die Arbeit tun.« Die Mutter betrachtete ihren Sohn mit fragendem Blick und meinte, »Bist du sicher, dass du die Feldarbeit alleine machen kannst?« »Natürlich«, antwortete Todi, »und du kannst etwas Gutes kochen, während ich auf dem Feld bin.« Und er nahm die Kuh und ging hinaus auf das Feld. Und immer wieder ließ er die Kuh rasten, denn nun wusste er, wie anstrengend die Feldarbeit auch für sie sein musste. Von nun an arbeitete Todi fleißig und half seiner Mutter, wo er nur konnte. Und sie waren einander dankbar und lebten ein glückliches Leben. Sie hörten, es war einmal, der Faulpelz, der sich in eine Kuh verwandelte. Erzählt von Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse. KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.